Wir sind ja keine geschiedene Leute oder sowas, um damit auch mal auch klarzustellen, dass das ja eigentlich irgendwie im Streit oder wie auch immer auseinandergegangen ist. Das ist ganz natürlich und wir treffen uns und wir kochen zusammen und mal gucken, was sonst so passiert.
Wo die Reise am Ende dann hingeht, weiß ich nicht. Aber
Okay.
ich möchte es vorerst einmal ein bisschen ruhiger starten. Also ich habe ein cooles Projekt in der Nähe von Wien. Ja, und ich habe wieder Bock, mit jungen Leuten zu arbeiten und denen ohne Druck was beizubringen.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner Wildhut. Pionierarbeit, die verbindet. Von der regenerativen Landwirtschaft bis ins Glas. Oho. Gesendet aus dem So-Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen beim Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Ich begrüße euch aus dem sonnigen Wien, aus unserem Lieblingshotel, dem So-Vienna, aus der wunderschönen Helm Suite. Suite? Heute zu Gast habe ich Juan Amador und David Fleckinger. Schon wieder. Wunderschönen guten Tag, die Herren.
Ich bin zum ersten Mal da.
Ja, das stimmt, genau. Ja. Wir sitzen heute aus einem ganz besonderen Grund da oder zusammen. Im Dezember haben wir schon einen Podcast rausgebracht mit dir, lieber Juan. Und da ging es so darum, um dein letztes Jahr, wie es weitergeht und dass du so einem David übergeben wirst. Mhm. Aber wir haben das dann wieder runtergenommen und heute sitzen wir gemeinsam da, zu zweit da. Juan, was ist passiert? Was war passiert? Herzlich willkommen.
Servus, servus miteinander. Naja, also es ist eigentlich nichts passiert, aber ich glaube, wenn so ein Prozess oder so ein Projekt irgendwo immer näher kommt, dann werden die Gedanken irgendwie ein bisschen genauer und verfeinern sich und dann denkt man vielleicht über Dinge auch vielleicht auch hier und da ein bisschen anders nach, was mit Sicherheit auch mit dem Flecko passiert ist, bei mir auch so. Und dann haben wir uns dann eigentlich schon auch dahingehend verständigt, dass man vielleicht getrennte Wege gehen, aber gar nicht so, wir lassen uns scheiden oder wir haben Streit oder sonst was, ganz im Gegenteil. Wir sind gestern erst aus Barcelona zurückgekommen, haben da 3 Tage zusammen gekocht. Ja, also das war halt einfach so, bevor man sich jetzt vielleicht noch länger bindet, ist vielleicht auch die Chance da, weißt du, eigene Wege zu gehen. Und für mich war das dann auch so, dass ich für mich auch gemerkt habe, dass ich gefühlt noch nicht so am Ende bin. Tatsächlich, also ich fühle mich super wohl und dass ich so die erste Idee, die ich hatte, so vielleicht ein bisschen mehr Kunst und weniger Küche, dass ich das auch nicht machen kann, weil ich tatsächlich beides brauche. Beides gibt sich auch gegenseitig auch die nötige Energie, die es auch braucht und insofern haben wir uns dann ein paar Mal unterhalten, haben dann gesagt, du, pass mal auf, also ja, dann mach du dein Ding, schau mal, mach erstmal Pause oder was auch immer, man frag ihn mal und wir bleiben für immer Freunde. Das ist so die Überschrift, ja, und du, da steht er ja, ja, oder da sitzt er. Wenn er was braucht oder sonst was, helfe ich ihm. Oder jetzt, wo ich Hilfe gebraucht habe in Barcelona, weißt du, weil ja. Er war ja in La Sarthe auch mal ein paar Wochen und hat Stage gemacht, dann ist er dabei und hilft und das ist doch großartig.
Ja. Lieber David, du bist nicht mehr im Betrieb.
Ich bin nicht mehr im Betrieb, ne? Ich bin seit 2 Monaten jetzt, ja, knapp 2 Monate jetzt raus. Hab die Zeit genossen, war auf den Philippinen, ein bisschen am Reisen, ja. Ein bisschen den Kopf wieder freikriegen und einfach zu überlegen, wie es bei mir weitergeht.
Ja.
Und dann doch sehr intensive Jahre, die letzten.
Wie lange warst du? Wie lange habt ihr zusammengearbeitet?
In Summe 12 Jahre. Also 10 Jahre fast auf den Tag genau in Wien. Mhm. Seit der Eröffnung.
Ja. Ist ja 2016 eröffnet worden.
Tag 1, ja.
Genau, ja. 2016 und 2 Jahre vorher in Deutschland schon. Ja.
Du bist auch gar nicht aus Wien, oder? Du bist also mit nach Wien gekommen
Tiroler,
quasi.
Ja. Ich bin Tiroler und habe mich relativ früh dann entschieden, weil damals so 2008 bis 2012 war einmal der Peak und das war halt schon so eine Küche, die mich immer schon fasziniert hat und interessiert hat. Und es war dann für mich relativ klar, dass ich da gerne arbeiten will und dass ich da mein Handwerk lernen will.
Und das hast du sogar nicht nur gelernt, sondern hast auch mitwirken.
Hoffe ich doch.
Ja, hoffe ich auch. Also ich habe sich wahrscheinlich dann gegenseitig auch
natürlich so
beeinflusst.
Ja, schon.
Ja,
also wenn man 12 Jahre zusammenarbeitet, dann ist ja...
Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Also es ist ja nicht absolut. So, dass du dann als Chef da irgendwo alles vorgibst etc., sondern da kristallisieren sich auch immer ein paar super Leute raus und die wirken an dem Ganzen ja mit. Da entstehen ja auch Gerichte, die ja zwar ein Amador-Gericht sind, aber kein Juan Amador-Gericht, weißt du, das ist ja so aus dem Laden heraus und es sind viele, viele Geschichten aus draußen entstanden und Gerichte, die auch wirklich auch, ja, nachhaltig sind, kann man sagen, die dann auch so im gegenseitigen und Zusammenarbeiten auch entstanden sind.
Absolut. Ja. Du, David, wie geht es bei dir weiter? Die ganz klare Frage. Das musst du erzählen.
Die ganz klare Frage.
Du hast dich akklimatisiert in Asien. Hoffentlich gut. Ist dir gut gegangen?
Sehr gut, ja. Wirklich schönes Land. Man sieht sehr viel und man kommt so ein bisschen aus diesem ganzen Alltag raus. Man ist ja dann doch irgendwo nicht gefangen, aber es ist halt schon ein sehr großer Lebensinhalt, wo relativ wenig Zeit dann ist, wirklich nachzudenken, was will man, wo will man hin. Man hat ja doch immer diese Vorstellung, okay, Fine Dining habe ich mein Leben lang gemacht, kann ich natürlich auch sehr gut. Aber ist das wirklich das, was ich will? Ist das wirklich das, wo ich meine Zukunft sehe? Und das dafür war die Reise sehr, sehr gut und jetzt auch die Pause.
Was haben wir daraus gezogen?
Wo die Reise am Ende dann hingeht, weiß ich nicht. Aber okay. Ich möchte jetzt vorerst einmal ein bisschen ruhiger starten. Mhm. Also ich habe ein cooles Projekt in der Nähe von Wien. Ich kann es offen hier sagen, das ist der Stuttnerhof. Die haben vor kurzem renoviert. Das ist ein ehemaliger Heuriger und wollen jetzt ein schönes, tolles Wirtshaus machen und da werde ich ein bisschen unterstützen und dann schauen, wo die Reise hingeht.
Unterstützen heißt so nur einmal die Woche oder schon zur Vollzeit?
Schon Vollzeit. Also ich bleib selbstständig, ich mache quasi einen Consulting-Vertrag und dann werden wir weitersehen.
Cool. Aber es klingt doch ein super Projekt für den Sommer, oder?
Ja.
Auch mal aus dem Fine Dining raus. Das ist ja
und einfach mal wieder Schnitzel kochen, ne? Oder Gordon Bleu. Kann auch gut sein.
Was das kann. Was
Lieblings-
was es kann. Das muss gut sein und ist oft nicht gut.
Das stimmt, ja. Stimmt.
Quadern, da kann man schon viel falsch machen auch.
Ja, und ich habe wieder Bock, mit jungen Leuten zu arbeiten und denen ohne Druck was beizubringen, weil du hast halt doch immer in dieser Steine-Gastronomie, wie man es ja so schön nennt, immer diesen Druck, Steine halten zu müssen, Steine zu verteidigen, Steine kochen zu müssen. Und das ist halt schon ein sehr großer Punkt. Und da habe ich einfach mal wieder Lust, ohne Druck Leute
von der Pike wegzulernen, noch vielleicht
ein bisschen, oder? Einfach wieder beizubringen. Wo es nicht darum geht, dass jede Würfel exakt geschnitten ist, sondern wo es einfach darum geht, eine schöne Soße anzusetzen, einen schönen Zwiebelrostbraten zu machen, einen Schweinebraten zu machen. Weil du hast halt doch immer die Möglichkeit gehabt, beim Personalessen zum Beispiel mit den Jungs was zu machen. Ja. Aber wenn du im ganzen Tag irgendwie im Stress bist, dann hast du auch wenig Zeit, denen das dann irgendwie richtig zu zeigen. Und da freue ich mich einfach schon extrem drauf.
Würdest du dann aus deiner Sicht sagen, dass eine Lehre vielleicht in einem Gasthaus oder Wirtshaus was gescheiter ist und dann den Schritt, oder ich frage euch beide, in die Sterne-Gastronomie zu nehmen, weil da lernst von der Pike auf zu kochen, das Handwerk und dann das andere ist ja dann
auf jeden Fall
die Spitzenarbeit, das Feinmotorische.
Auf jeden Fall. Also ich habe meine Ausbildung in einem Wirtshaus gemacht, ich glaube der Chef auch.
Ja.
Ich glaube, das ist für alle guten Köche einfach einmal die Basis, ohne einen zu großen Druck das Handwerk zu lernen und einfach auch zu lernen, ich will jetzt nicht sagen wichsen, wir nennen es immer ganz gern wichsen, aber einfach
ein böses Wort.
Ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ein Produkt reagiert und auch in Stresssituationen das Beste daraus zu machen, ohne dass man jetzt mit Timer arbeitet, sondern einfach das Produkt angreift, aus der Pfanne rausholt und dann weiß, okay, das ist ready oder das braucht noch.
Das glaube ich sofort, aber ich habe als Gast auch so keinen gelernt, wenn du dann mal 300 Leute zum Mittag da sitzen hast, dann hast du auch einen anderen Druck. Dann darfst du schon Druck machen. Also da muss ich auch was raus. Also schon, anderer Druck.
Ja, ich habe in einem Gasthaus Lamm gelernt, so, und Sonntagmittags Doppelbelegung jeden Sonntag, das war die Hölle, weißt du? Zweimal voll der Laden und dann hast du die gefüllte Kalbsbrust, quasi morgens reingeschoben, die Haxe, die Braten, der Spätzle geschabt, doppelt wie normal, weißt du, das war brutal und Dessert und Pasteten gemacht und Terrinen gemacht. Und das war, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man die Basis auch unter Stress beherrscht, weil dann kann man auch ableiten. Weil wenn du jetzt nur so diese neuen Techniken kannst und irgendwie so einen schönen Teller, Klammer auf, Streberteller, Klammer zu, machen kannst und dann wirklich mal auf Menge und unter Druck gerätst, dann fängst du wahrscheinlich an, irgendwie.
Das sind die Basics.
Ich will das Wort nicht wiederholen, aber dann bist du hilflos.
Ja,
also,
schwimmen.
Dann schwimmst du und dann passieren mehr Fehler, glaube ich.
Sicher. Ja?
Wenn du so aus deiner Erfahrung heraus, aus deinem Wirtshausleben heraus, da kann ja eigentlich nichts passieren, weil du hast ja immer einen Ausweg.
Ja, weil die Basics halt immer sitzen. Wenn die Basics sitzen, ist das andere ja nur noch die Kür.
Immer. Das sieht vielleicht nicht ganz, aber das schmeckt immer. Das andere sieht dann gut aus, top aus, aber schmeckt nicht. Weißt du?
Ist schwierig.
Ja,
eben. Ist auch der ganz große Punkt immer, oder die Kritik da oft in Restaurants. Ja. In Schönheit.
Sterben.
Hilft auch nicht ganz weiter, gell?
Ja, überhaupt nicht.
Zu den Trinken. Unser Partner Schaumweinkonter hat uns natürlich mit Champagner versorgt. Und auf eure Zukunft möchte ich jetzt anstoßen mit euch.
Gut, machen wir das.
Sehr lieb.
Blopp. Top. Champagner von Tremont Marois. Bitteschön.
Erzähl nochmal.
Einen reinsortigen Pinot Noir.
Ah, okay.
Eklusion heißt das Ganze. Ist Jahrgangs-Champagner aus 2019.
2019, schauen wir da mal.
Da haben wir drei Sterne.
Die ersten drei Sterne in Österreich 2019 hat perfekt ausgesucht.
Das haben wir gewusst. Das haben die Kollegen von Charmaine Conta gewusst und recherchiert. Gut recherchiert und bewusst so gewählt. Ich finde es cool beim Pinot, das hat immer so eine doch reifere Frucht, Gelbfrucht.
Ja, aber auch so dieses Nussige ist interessant.
Sehr, sehr, sehr.
Ja, ja.
Wir haben hier gar keine Dosage.
Also furztrocken, oder?
Genau, gibt auch nur 1844 Flaschen.
Genauso muss ein Champagner sein.
Das Degouchement ist jetzt auch schon gut 2 Jahre her und das ist perfekt, weil das ist so eine weinige.
Was kostet sowas Marke auch ungefähr?
Da müssen wir googeln.
Okay. Der ist gut. Der ist super.
Sehr gut. Sehr gut, ja.
Danke, schau mein Konto. Auf eure Zukunft, meine Herren. Ja.
Schön war's.
Was war bei dir so, wenn du jetzt so zurückblickst? Du bist ja wirklich schon lange dabei. Du hast seit 20 Jahren 3 Sterne. Oder haltest 3 Sterne.
Nicht ganz 20 Jahre, aber ja.
Wie lange fühlst du es?
Das erste Mal war 2007. Im Jahr 2007 haben wir es bekommen, im November. Ja. Also GIT 2008 war das, ja.
War ich ein bisschen zu früh, fast 10 Jahre, fast eine ganze Generation. Ja. Und das ging nicht noch spektakulärer.
Fast 20 Jahre.
Ja, ist eine Generation.
Ja,
das stimmt. Du hast du mit 3 Sternen beglückt und weiter ausgebildet, weitergebildet. Aber für dich selber, wenn du jetzt zurückblickst, welche war die Station, die am meisten geformt hat?
Ja, interessante Frage. Ich glaube, dass das in Summe natürlich immer alles wichtig ist. Also in der Ausbildung, ich habe ja relativ früh meine Ausbildung angefangen mit 16 und habe vieles natürlich noch nicht so wirklich ernst genommen. Also für mich war mein Ziel wäre auch ein anderes. Ich wollte ja Hotelmanager werden, dann Ibiza und Sonne und Strand und sowas. Das war der Hintergrund eigentlich.
Du bist schon in Deutschland aufgewachsen,
gell? Ich bin geboren in Deutschland,
ja. Genau.
Und da habe ich dann schon irgendwo auch diese Disziplin mitbekommen und auch, weißt du, dieses Handwerk. Danach bin ich ja nach München in den alten Wirt in Grünwald. Da war der ehemalige Küchenchef oder der ehemalige Sous-Chef vom Tandris hat da angefangen. Und da war Masse, weißt du, da habe ich organisieren gelernt und auch selbstständig arbeiten, weil ich war auf dem Ordner mit dir alleine und kam frisch aus der Lehre mit 19. Und musste mich da irgendwo behaupten, ja. Und da war ich eigentlich kurz davor, im Oberschien anzufangen. Da wollte aber meine damalige Freundin weg und dann sind wir in den Schwarzwald. Das war damals die Bühlehöhe. Grundig Hotel. Max Grundig hat noch gelebt. Da kam jeden Dienstagmittag zum Essen. Also der ist auch in dem Jahr gestorben, wo wir da oben waren. Lag jetzt nicht an mir. Das war so die erste Stufe der Exzellenz, weißt du, weil das war so das beste Hotel. Da die ganzen Köche kamen alle nur von Witzigmann, Müller, überall. Das war für mich eine komplett neue Welt. Da habe ich mich auch angefangen, mit der Szene zu beschäftigen. Also was ist eigentlich ein Michelin-Stern oder was ist da Gourmillot und so weiter.
Und wer ist Eckhard Witzigmann?
Zum Beispiel, ja, das wusste ich vorher schon. Ich meine, das weiß man schon von Tag 1 irgendwo. Was? Ja, also Eckhard Witzigmann war ja immer so auch irgendwie so ein Leuchtturm, weißt du, so ein, da orientiert man sich dann. Was macht er eigentlich? Und der hat ja eine Oberschiene oder auch damals im Tandris ja eigentlich eine Wirtshausküche gemacht, die er dann verfeinert hat. Ja, weil da geht's ja ums Kochen und da geht's nicht um irgendwelche Teller konstruieren. Und dann war ich ja beim Albert Bulle, weil mich diese euroasiatische Küche interessiert hat. Dann habe ich da angefangen, 90. Im Jahr 90 habe ich da angefangen, war 3,5 Jahre da bis zum Sous-Chef. Und da habe ich schon, also wenn sie heute alle so mit Asiatisch und sowas daherkommen, das haben wir in den 90er schon gemacht. Ja, und dann Albert war ja regelmäßig in Japan, in Thailand und überall in Indonesien, hat immer wieder neue Sachen
mitgebracht. Ich weiß, Flobos auch, die waren in den 90er auch immer in Asien drüber Reise.
Ja,
da kochen drüber.
Ja.
Oder hat es halt noch keiner hier wirklich so gefeiert wie jetzt? Das war da schon sehr mutig damals. Da konnten die Leute mit Sojasauce und süße Säure, Schärfe, wahrscheinlich nicht alle.
Ja, so ein Tafelspitz, so ein Böfflamott mit so Curry-Aromen. Weißt du, das ist ja damals fast schon provokant.
Das
ist schon,
was machst du
da? Was machen die da, weißt du? Und das Restaurant des Waldern, das hieß ja auch Altdeutsche Stuben. Das Restaurant selber stand unter Denkmalschutz und drin war eine hochmoderne Küche. Was ich super spannend fand, weil der Albert Bulle war zusammen mit dem André Jäger in Schaffhausen, in der Fischerzunft, so, das waren so die ersten, die so extrem in die Richtung gegangen sind, ja. Und das hat mir so ein bisschen die Kreativität.
Das hat dir so
ein bisschen was möglich ist, weißt du, was ist möglich? Ja, und danach habe ich gedacht, jetzt bin ich der Allergrößte, jetzt werde ich Küchenchef, ja. Und dann habe ich 93 an meiner ersten Küchenchefstelle und habe sofort einen Stern bekommen. Mhm. Ja. Und ich gedacht, boah, ich war 24.
Also das lässt sich ja noch ein bisschen höher fliegen.
Ja, und das war, aber ja, du musst halt immer wieder auf dem Boden landen, auf den Füßen landen.
Was war dein auf den Füßen landen dann?
Naja, wo dann auch, dann danach war ich auf Sylt. Wo du halt dann merkst, dass du mit deiner Art und Weise so, also es war jetzt nicht so, ich war jetzt kein brutaler Typ, aber ich war schon hart, aber nie unfair oder sowas. Und du merkst einfach, wie du dann einfach auch nicht weiterkommst. Also wie deine Leute dich da nicht wirklich unterstützen. Und das ist so ein Kampf gegen Windmühlen. Und dann auch so, weißt du, so auf Biegen und Brechen alles machen müssen, ohne irgendwie ausweichen zu wollen, weißt du, mit dem Kopf durch die Wand. Und ich glaube, du wirst dann ruhiger und entspannter und denkst über Dinge einfach anders nach. Ja. Also insofern ist jede Station, wo du hast, auch in gewissen Bereichen immer wichtig. Gleich wichtig, würde ich fast sagen.
Ja. Also es gab für dich keinen Punkt, wo du sagst, das war die Experience, sondern du hast sie gesammelt und blickst gesammelt zurück. Hey, das war wichtig.
Ich habe in der Petersilie, wo ich da mein erster Küchenchefposten, wo der Inhaber war, ja der vorherige Küchenchef, von dem habe ich auch viel zu verdanken, weil ich habe dann angefangen, Bücher zu lernen, weißt du, so Psychologie und sowas. Ich habe ja immer nur Kochbücher unterm Bett gehabt und rechts und links von mir. Und dann habe ich wirklich mal mich damit angefangen zu beschäftigen. Es ist
der Rausch deines Lebens. Bestelle jetzt das neue Kalk und Kegel Magazin im Vorteilsabo auf www.kalkundkegel.com. Alles rund um das Bashing-Thema Alkohol und Rausch. Mit Curlies, Sex, Drugs and Rock'n'Roll Beichte als Coverstory, Interviews zur gesellschaftlichen Bedeutung von Alkohol und Rausch, einen Trip nach Amsterdam abseits der Sternenbuden und einer vollen Dröhnung weiterer Stories, die sich andere nicht trauen zu schreiben. Nur jetzt im neuen Kalk und Kegel Magazin und nur jetzt im Vorteilsabo auf kalkundkegel.com.
Echt geiler Scheiß, Alter. Das muss ich haben.
Es war gut, wenn du kochen kannst, aber du musst es ja auch weitergeben können. Mhm. Ja, und muss das Ganze ja auch irgendwo, da muss ja auch was bei rauskommen. Ja, und das muss ja weitergehen. Und dann habe ich mich schon.
Das hieß ja nicht alleine kochen, oder?
Na, also du brauchst du alleine, nee, ja eh, dann hast du eine brutale Fluktuation und fängst dann quasi jedes halbe Jahr oder jedes Jahr von vorne an. Ja, und das kann es nicht sein. Also, da habe ich schon relativ früh erkannt, dass es so nicht weitergehen kann.
Ja.
Oder das eskaliert dann und dann habe ich Psychobücher gelesen. Ja, und hab gedacht, ja, das, ich muss mich eigentlich mit dem wichtigsten Produkt überhaupt in so einem Unternehmen auseinandersetzen mit dem Menschen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Dann wirst du älter, dann bist du, das hört nie auf. Das hört nie auf.
Na, absolut nicht. Ja. Wie ist es bei dir gewesen? Du kommst aus Tirol?
Ich komme aus Tirol. Kochen war schon immer für mich eigentlich der Beruf, den ich machen will. Meine Mama war schon Köchin. Und da sieht man natürlich sehr, sehr viel. Wir haben auch sehr viel Gemüse zu Hause angebaut und sind dann beigegangen, Pilze sammeln, Beeren sammeln. Und da kriegst du schon so ein gewisses Produktverständnis, dass so eine Gurke aus einem guten biologischen Anbau einfach besser schmeckt wie eine Gurke aus dem Supermarkt. Merkt man da einfach. Und dann war für mich einfach, der Plan, erst einmal das Handwerk zu lernen und dann zu schauen, wo man dann wirklich hingeht. Und zuerst habe ich dann im Grand Hotel Europa in Innsbruck eben meine Ausbildung gehabt. Das war super. Wir waren, glaube ich, 8 Lehrlinge. Wir haben super Ausbildung gehabt.
Nur mal zu einzuordnen. Wie alt bist du jetzt halt?
33.
33. Also 33. Du warst eigentlich mit 20, 21, habt ihr angefangen miteinander zu arbeiten?
20, genau. Ja.
Okay, perfekt. Dann hat es ja nicht für so viel gegeben bis dahin.
Nee. Nach der Ausbildung bin ich dann zu Johanna Meyer. Das war dann da war nur eine kurze Zeit und bin dann relativ schnell nach Deutschland zum Amador. Mhm. Weil für mich einfach diese Molekularküche damals einfach so spannend war. Gerade als junger Mensch, wenn du einfach das klassische Handwerk beherrschst, dann willst du halt wissen, was so möglich ist mit Pülferchen und mit Gelees und so weiter. Und
Zutaten.
Zutaten.
In Pulverform.
Und flüssigen Stickstoff natürlich. Und das war für mich auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt können, das will ich unbedingt sehen. Und dann bin ich in Mannheim gelandet. Und da siehst du dann natürlich auch andere Produkte. Vorher waren es halt die gute österreichische Produkte oder auch aus Deutschland oder auch Italien. Und dann siehst du halt wirklich international. Du hast einen Steinbutt in der Hand, du hast einen Kaisergranat in der Hand, du hast einen Carabiniero in der Hand. Und das macht schon Spaß. Und für mich war dann eigentlich nie das Thema, wo ich sage, ich will jetzt woanders hin, ich will was anderes sehen, sondern es war einfach so, okay, wo geht die Reise hin?
Dieser Wechsel auch nach Wien, den ihr gemeinsam bestritten habt, was hat es mit dem speziell auf sich gehabt? Wieso von Mannheim nach Wien?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage. Meine Frau lebt in Wien.
Mhm.
Und ich habe meine Frau kennengelernt, da war ich noch in Mannheim 2009, da habe ich mit ein paar Freunden, also mit Sven Elberfeld, Nils Henkel und Klaus Erfurt haben wir kochen gehabt, beim Hanna, beim Heinz, draußen in Meierling damals. Und dann waren wir in Wien, weil wir keine Gage, aber wir machen das als Freundschaftsdienst und lädst uns zum Essen ein. Und dann sind wir von Meierling nach Wien gefahren, waren dann Kaffee trinken, Klammer auf, Champagner. Und dann waren wir beim Ratz und Sohn. Und Lukas kannte ich ja schon länger. Der war an dem Abend extra da, weil hat er noch damals in Belgien gekocht. Nee, Holland, bei Johnny Boer. Und Markus, der war sowieso jedes Jahr ein, zwei Mal essen.
Ja.
Und da habe ich meine Frau kennengelernt. Und also meine jetzige Frau. Damals war das ja für mich irgendwie so. Aber ich habe sofort gemerkt, jetzt ändert sich dein Leben komplett. Ja, und ja, dann hatten wir 6 Jahre lang noch, ja, das passiert sowas, ja. Also das kann ich gar nicht anders erklären. Ich bin froh, dass es auch so gekommen ist. Und dann war das ja auch so in so einer Phase, wo ich dann so in die Insolvenz reingerutscht bin, ja. Also, und ich konnte ja auch nicht abhauen, sondern ich musste das ja irgendwie auch wieder einigermaßen in den Griff kriegen. Und dann haben wir es auch geschafft. Ich meine, Flecko hat ja die ganze Insolvenzgeschichte da mitgemacht, mitgetragen und mitleiden müssen. Also wir haben Höhen und Tiefen und dann war 6 Jahre lang eine Fernbeziehung und dann haben wir zwischenzeitlich hat er aber auch geheiratet hier in Wien. Und dann war eigentlich auch die Idee in Mannheim oder die Frage in Mannheim zu verlängern, den Pachtvertrag zu verlängern. Und ich habe da auch keine Lust mehr gehabt tatsächlich. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ab nach Wien. Ja. Hatte eigentlich einen anderen Plan in der Zirkusgasse, so ein Restaurant. Das hat dann auch alles nicht so wirklich geklappt, weil das war offensichtlich, dass die zweite Platte auf mich zukommt.
Mhm.
Ja, weil das kurz vor der Unterschrift vertraglich plötzlich ein Haufen Haken drin waren. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann stand ich wirklich so, ich habe ja nie einen Plan B eigentlich. Entweder ich ziehe was durch oder nicht. Und da ich einen Fritz Wieninger sehr gut kannte und er mir das davor schon angeboten hatte, weil er das Heiser Neumann als Weingut übernommen hat komplett, wo er zwar schon immer beraten und mitproduziert und ich ihn dann irgendwo so belächelt habe und sage, ja, Fritz, sicher nicht. Ja. Aber so sind wir dann zusammengekommen. Und dann haben wir, und dann war das Ding ja auch Wirtshaus. Was, das hieß ja auch Wirtshaus. Wir wurden zwar belächelt, weil es kommt der Piefke daher und macht ein Wirtshaus, aber das hat extrem gut funktioniert und das hat sich dann auch immer wieder weiterentwickelt und irgendwann mal.
Habt ihr jemals Wirtshaus gekocht?
Ja, definitiv. Ja, das hat Spaß gemacht. Das ist so ein Gulasch.
Du hast den Wirtshaus gekocht.
Ja, super gut. Naja,
super. Du hast 12 Jahre kein Wirtshaus gekocht.
Wir haben alles, die Tiroler Schlutzkrapfen gemacht. Ja, also brutal. Weißt du, Maultaschen haben wir gemacht. Alles, ja.
Ich glaube, dass viel von der jetzigen Küche auch so ein Teil von der Wirtshauszeit war.
Sicher, ich glaube, wir sind so von dieser Molekular, also ein böses Wort, aber von dieser Dingsküche bewusst auch ein bisschen, haben wir uns downgegradet und haben da auch wieder viel mitgenommen, so für den nächsten Step. Und wenn du aber aus dieser Welt kommst, wir haben ja auch oft mit so angezogener Handbremse gekocht, ja, weil wir einfach A, den Platz nicht hatten, die Mannschaft nicht hatten und dann ist es auch schwierig ist. Und dann kam natürlich, der Michel hat uns direkt 2 Sterne gegeben in dem Gourmet-Bereich und da fing ja eigentlich
so. Dass man das vorstellen kann oder den Zuhörerinnen, wie groß war der Aufteilung da zwischen Wirtshaus und Gourmet-Bereich?
Fast 1:1, weil wir hatten ja da, wo jetzt die Patisserie ist, die kalte Küche war ja auch ein Riesentisch. Sonntagmittags haben wir 120, 130 geschickt.
Ah, wirklich?
Klar. Ja, also es war schon viel.
Das war dann wieder Back to the Roots zum
Schicken. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Das hat super Spaß gemacht.
Für guten Morgen, wir starten einmal.
Aber es war halt alles so. Und dann kommt natürlich der Punkt, wo er sagt, ja, jetzt muss es ja irgendwie auch weitergehen. Ja. Und dann hast du keinen Platz und dann haben wir uns noch ein bisschen Platz geschafft mit der Ummodifizierung von Teilen vom Gastraum. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir all in. Ja. Jetzt haben wir 2 Sterne, jetzt geht es darum, verlieren wir einen. Oder wollen wir vielleicht nochmal einen? Und wir hatten ja davor schon 8 Jahre lang nacheinander immer 8 Sterne und das 3 Sterne. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja nicht so, dass da ein Rezept für geht, aber du weißt schon, an welchen Parametern du arbeiten musst. Ja? Und wenn du dann 2 hast und hattest lange 3, dann wollte ich es jetzt auch wieder, tatsächlich. Ja? Also auch wenn alle gesagt haben, es gibt kein Guide in Österreich und deswegen wird es auch nie 3 Sterne geben, dann sage ich, ja, schauen wir mal. Ja. Dann hat es auch wieder Spaß gemacht.
Also, erst mit den drei Sternen?
Nee, vorher auch schon. Aber davor war es ja auch so, dass du gerne natürlich hier und da mehr machst, aber du hast die Kapazitäten nicht, die Quantitäten nicht. Also du hast nicht genug Leute in der Küche. Es ist schwierig, das dann umzusetzen. Also du kochst immer mit angezogener Handbremse.
Ja,
weil du hast ja auch das Wirtshaus noch, weißt du, wo dann auch noch, und dann hast du zwei Küchen über einen Pass laufen. Ist nie gut, ja. Und das war die ersten Jahre, hat Spaß gemacht und das war toll. Aber dann habe ich auch gesagt, nee, wir fokussieren uns auf eins.
Ja.
Und versuchen das da ein bisschen zu schärfen, das Profil, und uns weiterzuentwickeln. Also Molekularküche hin oder her, die ist natürlich da, aber die ist
wie
quasi
präsent
unsichtbar.
Ist jetzt noch? Also, fast so zur Vergangenheit jetzt, wenn man
fast unsichtbar.
Fast unsichtbar.
Aber sie ist da.
Ja.
Ich meine, sie ist auf der ganzen Welt da.
Mhm.
Ja, also ohne das, was Ferran damals gemacht hat, würde es auch keine nordische Küche geben, geschweige denn wird es in den Benelux-Ländern so eine brutale Qualität geben oder gar in den Staaten oder Südamerika. Ja, also ich glaube, das war schon wichtig. Und jetzt entwickelt sich
diese stetige
weiter.
Entwicklung des Kochens,
wichtig.
Oder?
Ja, aber auch so Qualitätsverständnis und einfach auch, dass man auch eine eigene Identität schafft. Ja, das ist ja ganz wichtig. Und dazu war schon so ein Tor aufstoßen. Ja, es gab Escoffier, dann gab es die französische Revolution quasi, weißt du, so mit der Nouvelle Cuisine. Und dann das nächste, würde ich schon sagen, war schon die sogenannte techno-emotionale Küche, viele sagen Molekularküche dazu. Und dann hat es da viele, viele Wege gegeben und es hat sich in viele Richtungen entwickelt, was gut ist.
Ja. Es wurde was beibehalten oder ist immer noch präsent, wie du sagst, aber halt, es wird nicht mehr auf das aufgehängt.
Aber ich glaube teilweise, also auch wenn du jetzt in aufs Land gehst und in klassischen Wirtshäusern bist, siehst du schon die Textur hast da stehen. Also die wissen schon, dass sie das, was sie machen, vielleicht mit anderen Texturgebern oder mit anderen Techniken vielleicht sogar besser machen können. Und es bleibt ja trotzdem regional und ein Wirtshausgericht, aber vielleicht doch irgendwie kreativer oder teilweise auch besser.
Glaubst du, dass das Fermentieren die neue Molekulartechnik ersetzt?
Nein, glaube ich nicht. Ich bin auch kein Freund von Fermentieren. Fermentieren ist ja eine Haltbarmachung, die man früher gemacht hat, weil es einfach auch nicht anders ging, weil man keine Kühlhäuser und so weiter hatte. Ich meine, wenn du in der klassischen Küche groß wirst und die oberste Regel ist, dass du das Produkt, den Eigengeschmack hervorhebst und durch die Fermentation bringst du ja alles in dieses milchsaure Ding rein und da schmeckt ja alles irgendwo gleich. Ja, also wenn man es kann und wenn man es gut macht, durchaus. Das ist wahrscheinlich auch schon zu alt.
Aber ist das nicht diesen Stellenwert? Weil Fermentieren, Kali Ober hat immer gesagt, das haben wir nebenbei gemacht.
Ja, das macht man nebenbei. Fermentation hat beim
es ist nicht gelaufen, aber es war jetzt nicht unsere Strategie. Wir sind Fermentierer.
Nein, also wenn hier und da was so ein Produkt dann da ist, also wo es vielleicht im Gericht ein bisschen neuen Kick gibt, dann durchaus. Aber jetzt alles so auf Fermentation aufzubauen, weiß ich nicht. Also Fermentation macht beim Wein, beim Brot macht es Sinn und
geht's ja nicht anders.
Ja eh.
Sonst hast du kein Wein.
Ja eh. Aber es gibt mit Sicherheit auch so Gemüsegeschichten oder sowas, wo dadurch auch oder diese Garums, ja. Aber die komplette Küche auf Fermentation zu machen, wäre jetzt nichts für mich, um Gottes Willen. Ja. Wenn es einer super beherrscht und das auch wirklich gut macht, dann hat das absolut seine Berechtigung. Die Diversität ist es ja auch. Also es gibt ja nicht die Küche schlechthin.
Na, absolut.
Sondern doch schön.
Zeiten wie diesen, oder? Wo du gesagt hast, die ersten, die damals asiatische Einflüsse mit eingebaut haben, es ist ja jetzt gang und gäbe, dass du Einflüsse aus aller Welt.
Ja, das ist wie, schau da Wien an, alle reden sie von, wir waren jetzt in Barcelona oder reden dann von Kopenhagen. Also ich glaube, dass du in Wien, wenn du genau reinguckst, das ist eine Foodie-Stadt. Aber durch und durch, voll. Also im modernen Bereich, aber auch im Wirtshausbereich, im traditionellen Bereich. Du kannst ja, wenn du hier eine Woche bist, was eine Weltreise.
Ja.
Und das ist super spannend.
Ja, ich glaube, wir haben eine große Diversität halt in Wien auch. Ne? Du hast jetzt nicht irgendwie 3-4 Restaurants, die gleich kochen, sondern das ist halt wirklich eine sehr große Bandbreite.
Ja. David, wie war das für dich eigentlich? Du kommst aus Tirol, bist dann in Bongau, oder jetzt war nicht gerade international im Sinne von verschiedenen Küchenstilen. Du bist in Mannheim. Mannheim ist eine schöne Stadt, eine nette Gegend, aber ist jetzt auch nicht so international, so habe ich sicher nicht wahrgenommen. Und dann kommst du nach Wien und wie ist es für Tiroler in Wien? Wie hast du dich akklimatisiert und eingelebt anfangs?
Ja, prinzipiell die Tiroler und die Wiener haben immer so eine gewisse Feindschaft, ne? So eine positive Feindschaft. Die Wiener Bazi, wenn sie mit ihren Autos in Tirol dann hängen bleiben und die Tiroler, die dann als das Bergvolk irgendwie abgestempelt werden in Wien. Aber Wien war für mich schon immer eine Stadt, die mich fasziniert hat, weil du einfach Ja, erstens mal kulinarisch. Du hast halt so viele verschiedene Einflüsse in der Stadt selber. Und es ist halt doch eine eigene DNA einfach daraus entstanden. Ich kann mich noch erinnern, wo wir das erste Mal da das Restaurant angeschaut haben von Fritz. Dann waren wir danach essen gegenüber im Pfarrwirt. Und die Wirtshauskultur, die ist schon extrem cool. Die ist schon extrem schön. Das hast du halt in Tirol nicht so ausgeprägt wie jetzt in Wien. Und es hat mich fasziniert. Und ja, für mich war dann eigentlich relativ klar, das ist die Stadt, wo ich gerne arbeiten will, wo ich gerne sein will. Und ich habe es dem Chef versprochen, dass ich mitgehe nach Wien. Und ja, deswegen hat es da für mich keine Zweifel gegeben.
Für dich wird es auch jetzt erstmal weiterhin Wien bleiben?
Ich denke schon. Also
ja, klar.
Ziemlich sicher.
Ja, klar.
Klar.
Und wie oft die Woche darfst du einspringen im Restaurant?
Noch gar nicht.
Bist du gar nicht angerufen worden?
Noch gar nicht.
Also 2 Monate her und da warst du nicht da. Juan, wie geht es dir jetzt damit, dass du wieder vollen Fokus aufs Restaurant legen musst, quasi?
Mussten. Ich war ja davor jeden Tag aktiv dabei. Ja. Das ist eine Frage, das glaubt ja keiner. Die denken alle, ja, jetzt ist er nur ein Pinsel im Atelier und so. Das ist ja Schmarrn. Das mache ich nachts in der Freizeit. Wenn andere irgendwie, keine Ahnung, irgendwo abends durch die Bars ziehen oder mittags zum Käufen gehen, bin ich halt im Atelier. Und das ist für mich auch, für mich und meine Persönlichkeit auch extrem wichtig geworden. Also ich genieße es voll. Und jetzt auch so wieder so, glaube ich, habe so den 3. Frühling oder den 4. Frühling. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen darf. Es macht super Spaß. Ja. Und du, ganz im Gegenteil, wir bauen jetzt im Mai, wir bauen sogar um, weil ich jetzt mit dem Fritz, ich hatte ja schon gekündigt, weißt du, ich hatte ja im Juni schon meine Kündigung geschrieben, also einen Pachtvertrag. Und dann Ende letzten Jahres habe ich dann zum Fritz gesagt, du, das Plan B zerreißt dann, also wo es. Also ja, aber ich bleib da. Aber jetzt müssen wir nochmal angreifen. Und jetzt, wenn wir im Mai, wenn wir vorne die ehemalige, also dieses Wirtshaus, die Kreislerei, die wir damals gehabt haben, die wird komplett umgebaut. Da werden wir, und das komplette Entree, wenn wir umbauen, das ist, wird dann so eine Lounge sein, wo du reinkommst. Und an der Küche, du kommst in die Küche eigentlich rein, kriegst da deinen ersten Snacks, wir sagen da hallo, du gehst dann in die Lounge, kriegst dann deine anderen Snacks und dann gehst du raus und dann gehst du wieder runter, gehst ins Restaurant und dann fängt das Menü eigentlich erst an. Und das ist so der zweite Schritt, das machen wir dann, wenn wir im August, haben wir 2 Wochen zu, bauen wir das Restaurant komplett um. Komplett um, heißt, das Gewölbe bleibt natürlich, aber wir machen Tisch, Stuhl, Boden, Licht, werden wir so einen neuen Schwung reinbringen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ja. Und
das heißt, ab Herbst erwartet deinen Gast eine komplett andere Experience.
Ja, ja, alles so in Schritten. Und dann im Januar, wenn wir im Januar wieder zumachen, werden wir die Toiletten komplett neu machen. Also wir
gehört auch zur Experience.
Ja, es ist wichtig.
Ich glaube,
das ist schon wichtig. Und insofern geht es jetzt weiter und das macht großen Spaß. Und
wie wichtig ist für dich eigentlich so, dass jetzt quasi vom Aufhören jetzt wieder eigentlich neue Projekte starten. Das klingt ein bisschen, als würde man das Ganze nochmal ein bisschen aufbrechen.
Ich habe ja nie aufgehört. Ja. Also ich habe ja nie aufgehört. Weder im Kopf noch physisch noch psychisch habe ich ja nie aufgehört. Also ich hätte ja aufgehört und hätte einen Flecko unterstützt in seinen neuen Weg, in seine neue Selbstständigkeit. Dann hätte ich sowieso nicht komplett aufgehört, ja. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen geändert, also von den Ideen her, was ja auch nochmal ganz normal ist, dass man mit Mitte 30 natürlich sich auch schon überlegt, wo geht die Reise hin, wo soll ich meine Zukunft? Ging mir ja damals auch so, ja. Und deswegen respektiere ich das und ganz im Gegenteil, ich finde es super, ja. Das finde ich gut. Und wir haben ja auch lang genug Zeit gehabt, uns auf das vorzubereiten. Und insofern habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, dass okay, dann mache ich weiter mit großem Spaß, aber dann brauche ich für mich auch eine Veränderung. Weißt du? Und zwar nicht jetzt vom Standort, sondern wenn ich reinkomme, weißt du, wenn ein Restaurant so nach 10 Jahren, wir haben jetzt 10-Jähriges gehabt, dann willst du auch mal wieder was Neues haben. Ja?
Also ihr habt in diesen 10 Jahren das Restaurant nicht grob verändert.
Eigentlich nicht. Also wir hatten großes Glück, dass es so von Anfang an, aber es ist auch schon ein bisschen so ambivalent, weil du hast vorne so diesen rustikalen Bereich und dann drin irgendwo so fast schon den modernen. Und das Ganze möchten wir jetzt eigentlich irgendwo in eine Einheit bringen. Also damit es ein bisschen nicht nur schöner, sondern auch irgendwie einheitlicher ausschaut. Und damit das nicht irgendwie so, ah ja, das war früher mal das Wirtshaus oder die Kreislerei. Und das ist das Ding. Und das macht dann auch großen Spaß. Aber die ganze Planung, die wir eh schon jetzt abgeschlossen haben, die ganzen Tischler und sowas sind schon beauftragt.
Cool.
Alles ist schon vorbestellt. Dieses Umbauen macht Spaß. Und dann kommt
immer was Neues schaffen, oder?
Ja, schon.
Schaffenszeit auch ein bisschen.
Ja, ja. Und dann kriegst du auch, kriegt das Ganze auch eine neue Energie.
Ja.
Das ist auch gut. Also sonst könnte man auch sagen, okay, ich mache das noch 6 Jahre, also das ist jetzt dann auch fix, ja.
Okay, da haben wir noch viele Möglichkeiten für
ein paar. Nein, dann bin ich 63, dann reicht's aber. Ja, ich wollte mit 57 aufhören. Nein, das reicht dann fix. Dann werden wir einen anderen Weg finden, aber das habe ich mit dem Fritz auch so ausgemacht und das passt schon. Aber
sechs Jahre sind, oder?
6 Jahre ist eine lange Zeit.
Du hast viel Zeit, dass dir noch was anderes einfällt. Aber das wäre die grundsätzliche, die ich respektiere.
Kann auch sein. Nee, aber jetzt freue ich mich erstmal drauf.
Vielleicht gibst du ein Comeback.
Es ist nichts ausgeschlossen.
Ja, das war, hallo. Wir haben ja viel Gespräche, Spekulationen.
Aber es schließt nichts aus, nein.
Es schließt nichts aus. Darf man auch nie. Entschuldigung, du weißt es selber.
Nee, nicht. Wer hätte geglaubt, wo wir damals in Mannheim waren, weißt du, am Anfang? Wer hätte das geglaubt, dass wir irgendwann mal nach Wien ziehen und da was machen? Das sind, deine Frau ist doch in Wien. Das, ja, was soll ich in Wien da? Das, nee, ja. Ja, zack. Ab nach Wien, weißt du? Also.
Gibt viel Schlimmeres. Andere müssen von Wien nach Mannheim.
Das wäre schlimm gewesen. Ja. Das hätte ich auch nicht
gedacht. Das musste man jetzt hinwechseln. Der ist grober.
Nee, tatsächlich würde meine Frau nach Mannheim ziehen, damit wir dann auch zusammenleben können. Und da ging es ja eigentlich los in meinem Kopf. Und dann sagt, um Gottes Willen, bitte nicht. Weil dann geht das nicht lange gut. Ja. Und ich war ja regelmäßig in Wien auch und habe mir das Land angeschaut. Wir waren in Tirol. Ich war mein erster 2000er, 3000er habe ich nicht geschafft. Und habe mir das Land angeschaut, habe mich auch in das Land und die Leute auch verliebt. Und für mich, weißt du, so als in Deutschland geboren und aufgewachsen und so dieses fast schon Preußische, dann aber auch in mir drin so das Spanische. Und ich habe da hier in Österreich bei euch so die perfekte Mischung gefunden. Alles so geordnet, aber es ist so ein bisschen auch Seewurscht. Weißt du, Mann?
Ja.
Das ist charmant.
Das merkt man in der Politik auch.
Ja,
wir machen was.
Ja, aber nicht so schlimm in Spanien.
Ach so, ja, okay.
Also in Spanien ist Mañana und wir hatten ja auch mal ein Restaurant in Mallorca, wenn da was kaputt geht, dann sagt er, ja, ich komme gleich. Weißt du, und 2 Tage später rufst du an und sagst, wo bleibst du? Ach so.
Was braucht?
Ja, klar, das kannst du komplett, ist eine andere Geschichte. Also
du hast schon eine gewisse Planungssicherheit hier, absolut auch.
Ja, schon.
Ja. Aber es ist trotzdem wie ein Weg immer, es muss nicht nur ein Weg sein.
Es ist flexibel, kreativ. In Deutschland ist es das, wir in Spanien sagen wir zu den Deutschen, Cabezas Cuadradas, 4G Köpfe, weißt du, das ist ja alles ganz genau. Wenn da ein Millimeter irgendwie, hast du dann, und der Österreicher fängt dann an, kreativ zu werden, wenn es ein bisschen schief ist. Dann sagt er, oh, krieg mal hin, brauchst schon.
Das passt schon.
Finde ich gut.
Na gut.
So, jetzt habe ich euch genug gelobt.
Jetzt reicht es wieder. Super. Jetzt hörst du auf, mein Lieber. Wie sehr hängt eigentlich also das ganze Niveau von einem ganzen Team ab? Wie findest du jetzt die richtigen Leute weiterhin? Bist du gesegnet? Gab es schon immer Nachfolger für dich? Oder weil wenn du aufgehört hättest, wärst du Küchenchef gewesen, dann hättest du doch auch wieder einen Sous-Chef gehabt.
Ja. Der wäre ja da gewesen. Der ist ja jetzt auch da. Der Flecko, ich sag Flecko, ich kann ja Flecko.
Wie hättest du gerne?
Nee, Flecko ist gut.
Ich sag Flecko, dann soll ich auch Flecko sagen?
Flecki und
dann habe ich so, jetzt bist du so alt, jetzt, ich kann nicht Flecki zu dir sagen.
Ah, stimmt, Flecki ist so ein bisschen verniedlichend.
Ich bin der Flecken, du bist ab sofort der Flecko. Und das ist schon wichtig, aber es darfst du auch nicht vergessen, dass er jetzt dann auch über die Jahre auch Leute mit aufgebaut hat, so neben ihm, die dann auch gewisse, und da wir uns ja auch darauf vorbereitet haben, auf diesen Tag X, den wir vorher nicht festgelegt haben, sondern wo wir dann einfach auch so in den letzten Jahren sind, wir fangen jetzt mal weiter an und dann kommt der Tag X und dann.
Wann habt ihr das erste Mal darüber gesprochen?
Also festgelegt, dass wir das so machen, vom Winterurlaub eigentlich. Ja. Vorher schon aber viele Gespräche gehabt, dann war es klar, dass es keinen Sinn macht.
Dann wann waren die ersten Gespräche mit der Idee, dass du übernimmst?
Also das ist schon.
Also wann war die ersten Gespräche?
Vor 2 Jahren, glaube ich, war das schon. Ja.
Also vor 2 Jahren hast du das Thema mal angesprochen, hey, das Bewusstsein auch zu schaffen, dass...
Also wir haben das erste Mal, glaube ich, vor 5 Jahren darüber gesprochen, wie lange ich noch bleiben will. Und dann habe ich gesagt, irgendwann Mitte 30 will ich mein eigenes Ding machen. Und dann hat Chef gesagt, ja, für mich ist auch klar, ich werde dann mit Kochen aufhören, ab den und den Zeitpunkt. Und dann irgendwann über die Jahre hinweg hat es dann so, ja, wie wäre es, wenn du das Restaurant übernimmst? Und dann ist aus der Idee dann irgendwie eine größere Idee entstanden. Und so, ja, es hat sich irgendwie natürlich entwickelt, die Idee.
Und auch wieder natürlich
zurückentwickelt.
Und anders entwickelt.
Anders entwickelt halt, ja. Also ganz klar, ist ja kein gegen dich, sondern ist ein für jeder seinen eigenen Weg halt.
Ja. Das macht auch keinen Sinn, an irgendeinen Plan so zwanghaft festzuhalten und dann zu erkennen, scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Sondern es dann in so einer Phase, wo wo jeder dann auch noch so das Gesicht wahren kann und Freundschaft wahren, was er gesagt hat, das steht an oberster Stelle. Es ist ja wunderbar. Und nochmal, das ist vollkommen normal, dass man dann auch mit Mitte 30, weißt du, wenn du Ende 20 bist, dann denkst du, okay, das könnte super sein, aber dann fängst du an nachzudenken, will ich das überhaupt? So. Und dann musst du auch sagen, stell mir das anders vor. Und das muss man respektieren. Das
kannst du dir vorstellen, das Restaurant so ganz ohne dich laufen zu lassen?
Nein. Ich bin ja auch so ein, ich habe ja da auch so ein, nee, aber ich sag dir auch warum. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo kochen gehen oder sonst was, man kannst ihn ja fragen, dann ist das Restaurant zu. Ja. Aber jetzt nicht, weil ich den Jungs und Mädels das nicht zutraue, ganz im Gegenteil. Das wäre mindestens genauso gut. Und das wäre alles super. Aber jetzt pass mal, was passiert mit mir? Ich sehe, ich kann mir Freiräume schaffen und kann irgendwelche andere Jobs annehmen. Und dann werde ich vielleicht noch irgendwie wieder übermotiviert und mache immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und bin immer weniger und immer weniger und immer weniger da. Was passiert dann mit der Mannschaft? Weil der Chef hat keinen Bock mehr, der nimmt das nicht mehr so wirklich ernst und voll. Und dann motivieren die sich auch nicht. Das ist so. Ja, weil ich ja immer.
Aber das musst du ja bei deinem nächsten Übergabeprozess, ist es auch wichtig, dass
es ja gibt, sondern ja, aber nicht. Es wird kein Übergabeprozess geben.
Okay.
Sondern da werden wir gemeinsam, also mit dem Fritz, uns Gedanken machen, ob er das oder ob seine Kinder da irgendwie ein anderes Konzept oder ein anderes Modell sehen oder ob wir vielleicht irgendjemanden finden, der sich selbstständig machen möchte, der dann das Schild Amador wegschraubt und dann was auch immer draufschraubt, das schon. Aber es wird eine klassische Übergabe, wird es fix nicht geben. Also Amador wird dann sterben. Also das Restaurant, ich nicht.
Das Restaurant?
Ja, doch, das wird dann sterben und das ist auch gut so. Ja, dann habe ich es auch lang genug gemacht, weißt du?
Sechs Jahre reden wir nochmal.
Nee. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Das ist schon auch ein Prozess, aber das auch zu sagen, ich lasse es dann einfach, es gibt dann kein Restaurant Amador mehr, ich höre auf und das Restaurant Amador gibt es halt nicht mehr. Das ist ja.
Ja, man muss es ja auch nicht. Das war ja der Ursprung.
Muss es auch gar nicht.
Das ist der Ursprungsplan. Ich hatte so einen Countdown, ne? Also, Flecko weiß das. Also es war so 10., weil es mein Geburtstag war, am 10.12.2025, Last Dance, stand drauf. Dann war es okay, wir verlängern auf den 20. Und da war wirklich Last Dance. Das war so geplant, dass wir so den letzten Tag machen, da laden wir coole Leute an, Stammgäste etc. Und dann zack, das war's. Ja, das war der Plan. Und dann kam ja auch gemeinsame Freunde, ja, könnt ihr vielleicht weitermachen. Und so ist es auch entstanden dann, dass er das übernimmt oder dass wir das gemeinsam weitermachen oder wie auch immer. Aber das ist dann auch, weiß ich nicht, das war dann auch irgendwie so aufgesetzt oder so, irgendwie so von außen reingetragen. Aber der Plan war schon, komplett zuzumachen. Ja.
Ja.
Heute bin ich aber froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich merke halt schon, dass mir das A, noch einen Haufen Spaß macht und B, ich da mich auch noch nicht am Ende sehe. Ja, also bin ja schon motiviert. De facto.
Aber ganz ehrlich, jetzt würdest du dich mehr stören, wenn du Sterne jetzt verlieren würdest oder selbstbewusst einen Schritt zurückgehen?
Naja, Sterne verlieren ist.
Weil ich habe vor der Debatte gehabt, also mit den 2 Sterne, eigentlich wolltest du nur mal voll wissen.
Ja.
Und jetzt willst du noch 6 Jahre machen und die willst aber eher.
Naja, 3+3 haben wir gesagt, um das mal konkret zu machen. Also ich meine, wenn wir jetzt, wir investieren ja auch nochmal gemeinsam in das Haus, so Fritz und ich.
Ja.
Und jetzt könnte man natürlich auch umgekehrt die Frage vielleicht viel interessanter. Warum tut er sich das noch an? Investiert dort, weil das ist ja kein unerhebliches Investment. Statt zu sagen, jetzt mache ich noch ein paar Jahre, nimm so die Lorbeeren mit und dann und gebe kein Geld mehr aus und saug den. Das will ich aber nicht. Also ich möchte es dann schon irgendwie dastehen lassen, besser, wo ich gekommen bin und dann auch die Geschichte kann ja weitergeschrieben werden, aber halt nicht mit meinem Namen, ja. Also ich könnte schon loslassen, aber schau mal, wenn der Laden deinen Namen trägt und du das Restaurant Amador haben wir 2004 eröffnet, und mit allen Höhen und Tiefen, weißt du, und die Tiefen waren auch sehr tief, ja, dann ist es dann schwierig, da komplett loszulassen. Ich glaube, das geht gar nicht. Oder andersrum, das geht schon, aber ich kann es nicht.
Ja.
Haben wir zwar auch schon so Diskussionen gehabt, ja, Chef, Sie und halt doch. Ich will es zwar, aber ich kann es nicht. Schau mal, wie er lächelt. Es ist mein Problem. Ich weiß. Ja, es ist mit Sicherheit. Aber ich habe eh schon, weißt du, ich meine, er hat ja eh viel freie Hand gehabt und die Jungs jetzt auch, weißt du, die, weil du von Nachfolgen gesprochen haben, da ist der Roman da, da ist schon Luc da, der auch schon ein paar Jahre da ist. Das kommen jetzt noch von ehemaligen, die, weißt du, vom Edip 3 Sterne, ein ehemaliger von mir, der war 6 Jahre bei mir. Von dem kam jetzt einer zu mir. Unser ehemaliger Azubi, der in der Zwischenzeit auch in anderen Top-Läden war, ist jetzt wieder zurückgekommen. es geht ja eh immer weiter.
Du hast schon deine Brigade, deine.
Ja, also es funktioniert schon super. Und auf der anderen Seite.
Musst du wirklich um Leute suchen, gute Leute?
Ja, suchen.
Bemühen muss immer, du hast gesagt, ja, der Mensch ist das Wichtigste.
Aber letztes Jahr auch zum Beispiel so eine Phase, wo es irgendwie, wo wir gedacht haben, der Markt ist irgendwie tot, keiner kommt irgendwie, dann da haben wir vielleicht auch hier und da die falsche Auswahl getroffen. Aber jetzt aktuell sind wir eher tendenziell haben wir zu viele, aber ich habe lieber zwei zu viel wie ein zu wenig. Das entwickelt sich ja so. Und dann ist es ja auch so, ich meine, Flecko, dann haben wir natürlich auch, wir diskutieren ja auch immer ehrlich, ja. Ne? Aber die Leute sind wegen ihnen dann. Das heißt, ja, aber eigentlich willst du den Laden übernehmen. Warum soll die wegen mir das sein? Aber klar, das ist schon so irgendwie, ja. Das ist so, das ist wie so ein Schwert, wo über mich schwingt. Und ich selber, ich kann halt schwer loslassen.
Ja.
Also ich kann schon hier und da schon Freiräume geben. Das wären wir nie so lange zusammen gewesen.
Vermisst ihr euch gegenseitig?
Schon. Oh, schon.
Wir haben jetzt. Das ist erst so, ich habe es sagen, weil jetzt seit zwei Monaten auseinander. Vermisst du ihn?
Ja, auf jeden Fall. Also ich vermisse das Restaurant schon und ich denke viel drüber nach. Und dann, ich muss mich manchmal sogar ein bisschen zügeln, wo ich sage, okay, es geht mich nichts mehr an oder ich bin jetzt kein Teil mehr davon.
Warst du schon mal wieder dort?
Ja, klar.
Ja, klar.
Okay.
Und vor zwei Tagen haben wir zusammen wieder gekocht.
Ja, voll.
Und es war wie so.
Das war auswärts.
Und dann standen wir wieder zusammen nebendran und sagten, wie früher. Sag, ja, super.
Dann sitzt du auf der Terrasse und redest dann über neue Gerichte und irgendwo denkst du dann so, wieso reden wir jetzt über neue Gerichte? Wir sind doch irgendwo jetzt Ding, weil es halt die Gewohnheit ist. Ne? Es ist halt die Gewohnheit.
Schickt eine Rechnung. Für meine Beratung schickt er eine kleine Rechnung.
Oder umgekehrt.
Ja, vielleicht.
Nee, aber wir haben auch schon gesprochen, wir können uns vielleicht auch mal die Mitarbeiter ein bisschen hin und her jonglieren, weißt du, wenn der mal oder auch unsere Jungs mal rüberschicken und ein bisschen so Basics und dann wieder zurückholen, weißt du, oder umgekehrt, wenn einer gehen will und vielleicht Stufe runter gehen will, dann sagen, ja, gehst zum Flecko.
Also gibt es wieder einen heurigen Abend mit dir.
Das kann durchaus mal passieren, ja. Das kann durchaus mal passieren. Ja, also wir sind jetzt nicht irgendwie, wir sind ja keine geschiedene Leute oder sowas, um damit auch mal klarzustellen, dass das ja nicht irgendwie im Streit oder wie auch immer auseinandergegangen ist. Das ist ganz natürlich und wir treffen uns und wir kochen zusammen und mal gucken, was sonst so passiert. Ja, also manchmal haben wir auch so Situationen, weißt du, wenn er jetzt so lange da war und dann plötzlich geht, gewisse Mechanismen funktionieren da nicht mehr so genau, da musst du halt noch genauer drauf achten und dann sagst du, schade, das lief da ein bisschen entspannter, aber das braucht halt alles auch seine Zeit.
Absolut. Ja? Wie, gibt es irgendwas, was du in deinem Leben unbedingt noch machen möchtest, jetzt abgesehen von natürlich Kochen und deiner künstlerischen Energie?
Ich glaube, also das ist, ich ja, so Träume und sowas irgendwie so, nee, also ich habe ja ein tolles Leben. Man wird auch mit der Zeit irgendwo auch entspannter, also man braucht nicht mehr so viel, weil man hat irgendwo, also ich möchte jeden Tag, für mich ist das Wichtigste, wenn ich reinkomme, dass wir gute Laune haben und dass alle mit guter Laune, mit guter Energie arbeiten und dann entstehen dann auch neue Gerichte, neue Geschichten, weißt du, und dann hast du auch, wir haben ja jeden Tag auch die Reaktion von den Gästen, weißt du, wenn die glücklich sind und also es passiert ja eh viel.
Das hast du Angst vor dem, dass dir das am meisten fehlt? Die Reaktion der Gäste.
Du, ich habe ja parallel was dann, aber irgendwann mal ist es vielleicht auch gut so, wenn du dann jetzt nicht, wir haben ja quasi fast jeden Tag so ein Endspiel beziehungsweise so eine Vernissage. Die habe ich ja dann vielleicht später nur zwei, drei Mal im Jahr, das ist doch gut. Wir haben jetzt im Angerländer-Museum eine große Ausstellung, was auch groß Spaß macht, weißt du, also beides unter einem Hut zu bringen, ist für mich ja auch so eine Motivation. Das fordert mich. Und das macht mich aber auch glücklich, dass beides auch funktioniert. Wir haben in Wien aktuell eine Ausstellung. Wir planen jetzt eine Geschichte für Sizilien, wo wir im Juli mal runterfliegen, weil wir so ein Museum und eine Kirche zur Verfügung haben. Und dann ist die Ausstellung im November. Und so kommt das eine zum anderen.
Tut mir extrem schwer, dass ich glaube, dass der mal Ruhe geben kann.
Nee, kann er nicht.
Kann er sicher nicht.
Nee, kann er nicht.
Also ich schaue mir das in 6 Jahren sehr gerne an. Also ich finde es super. Aber du brauchst es halt auch, glaube ich, dass du merkst, wenn du redest, wie sehr du das Spaß macht, diese neuen Projekte, auch dieses,
ich finde
auch nicht zu wissen, ob das immer alles super läuft. Also ich glaube, mit den Ausstellungen, das ist ja wieder ganz ein anderes Spielfeld. Ja. Also das Kochen machst du dein Leben lang, da braucht ja keiner mehr was vormachen. Aber mit der Kunst ist ja das schon auch ein bisschen so vielleicht so eine gesunde Nervosität vielleicht ein bisschen da.
Ja, ich habe Lampenfieber.
Ja, und gesund ist echt super was Tolles.
Weil selbst bei der ganzen Planung, was siehst du, die große Halle, und da siehst du, und dann haben wir es ja gehängt, aber es war nicht alles gehängt, und dann kommst du an dem Samstag zur Vernissage, und dann waren da 500 Leute da, da kommt die Botschafterin und der. Und dann siehst du das und dann siehst du die Menschen, und da war ich nervös. Weißt du, der Schröder hält die Ansprache, dann redet der über mich, weißt du? Ich finde es beflügelt mich. Also,
das ist sicher, das ist.
Also auch wenn ich im Atelier bin, fallen mir Dinge für die Küche ein und umgekehrt. Also, ich glaube nicht, dass ich jetzt, wenn ich auf eines komplett verzichten würde, dass das andere überleben kann. Geschweige denn besser wird. Ja. Also ich komme damit, für mich ist es auch keine Doppelbelastung oder so. Für mich, ich brauche das.
Na, es klingt, ja. Es hätte ich auch nie so wahrgenommen. Ja. Freko, wie ist es bei dir? Was gibt's für dich? Sicher gibt's Ziele. Gibt's für dich Dinge, die du unbedingt noch machen möchtest? Du hast ja schon gesagt, du bist selbstständig, aber es ist nicht das selbstständige Restaurant, sondern bist du selbstständig. Gibt's für dich Dinge, die du unbedingt noch machen möchtest?
Ja, definitiv. Also ein eigenes Restaurant anzuhaben ist schon das Ziel. Ob das jetzt Fine Dining wird oder ob das ein Wirtshaus wird, das wird man sehen. Das Ziel ist es auf jeden Fall, gut zu kochen, und in welche Richtung es dann geht, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich in den letzten Monaten einfach versucht, diese innere Erwartungshaltung ein bisschen zurückzuschrauben. Einfach dieses Planen, ja, in 5 Jahren will ich da sein, in 10 Jahren will ich da sein, weil es am Ende dann eh so kommt, wie es kommt. Und am Ende muss man sich dann einfach in der Situation entscheiden, will ich das machen, will ich es nicht machen, nutze ich diese Chance nicht. Und das ist, glaube ich, gesünder, als jetzt zu sagen, ich will jetzt in 5 Jahren 2 Sterne haben oder ich will in 3 Jahren das haben oder das haben oder das haben, sondern es anzunehmen, wie es kommt, mhm, und dann einfach das Beste draus machen. Das, ja, ist einfach jetzt gerade im Moment so ein bisschen meine Lebensweise.
Und weil wir gerade über die Kunst geredet haben, hast du auch etwas, was dich nebenbei, wenn du einen Ausgleich hast?
Ja, ich gehe halt viel zum Sport, ja, jetzt aktuell, und ich lege mir jetzt wieder einen Hund zu. Ich habe früher schon einen Hund gehabt, und das ist einfach für mich der Ausgleich, wenn ich rausgehe in die Natur. Ich fahre viel nach Tirol zu meinem Papa oder zu meinen Eltern, bin da viel unterwegs, und das ist ja aktuell mein Ausgleich. Aber dass ich jetzt sage, ich habe jetzt so ein großes Hobby, dass ich irgendwie Kunst mache oder Marathon laufe oder sonst irgendwas, nein, noch nicht.
Nur ein Halberten. Reicht die 6 Sünder.
Stimmt, Kunst ist kein Hobby, das ist Arbeit.
Stimmt.
Ja, absolut. Und man muss halt irgendwie eine Idee haben. Also, ja, ist nicht jeder Mensch ein Künstler. Sind alle Künstler, aber müssen nicht alle malen.
Ja, stimmt.
Das hat ja bei mir aus Langeweile angefangen. Corona, weißt du, ich habe davor in Mannheim hatten wir waren ja quasi ein Privatmuseum. Das heißt, wir waren ja umzingelt von Weltkunst, ja, und dann fängst du an und dann ohne einen Plan und dann entwickelt sich das. Und wie er auch schon richtig gesagt hat, also nicht so viel Plan, sondern irgendwie so deinem Gefühl nach zu agieren und dann da, wo du bist, einfach das Beste draus machen und dich nicht immer irgendwie irgendwo anders hinwünschen wollen. Ja? Das scheitert ja oft, also so ein Weiterkommen scheitert ja oft auch daran, dass du dir die Ziele viel zu hoch steckst und viel zu ambitioniert bist. Und dann, wenn du es nicht schaffst, bist du dann auch irgendwie enttäuscht. Und
ich glaube, gesunder Druck ist immer schön, aber wenn du selbst einen schlechten, also zu viel Druck machst, dann kommst du auch nicht weiter.
Wie du
gerade gesagt hast, das ist auch mal.
Ja, und einfach weniger vorstellen, weniger konkret jetzt irgendwie sagen, ich muss das und das erreichen, weil sonst bin ich nicht glücklich. Der Weg ist ja eigentlich da schon, wo du happy sein sollst.
Ja.
Du bist ja nicht happy oder du bist jetzt nicht absolut glücklich, wenn du in 3. Steiner kochst, sondern du bist glücklich, wenn du in 1. kochst, wenn du in 2. kochst, wenn der Laden voll ist, wenn die Gäste happy sind, und wenn du immer das Beste gibst, dann kommt das Beste dabei raus und da bist du auch glücklich, glaube ich.
War das bei dir auch so? War der 1. Stern für dich emotional der glücklichere Moment wie der 3. Stern?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also der 1. Stern war für mich komplett überraschend, weil das war 93. Ich wurde in dem Jahr, das will ich nicht vergessen, war der 6. Dezember, Nikolaustag, und ich habe am 10. Geburtstag, ich war de facto noch 24 und hat keiner damit irgendwo gerechnet, am allerwenigsten.
Aber das meine ich gerade, ist es vielleicht dieses Überraschende, wo du sagst, das passieren lassen vielleicht.
Das Überraschende.
Dann das emotional fast noch.
Weil wenn du nicht damit rechnest, beim 2. haben wir auch nicht mehr mit gerechnet, beim 3. schon gar nicht. Weil das ging auch so schnell und dann war es ja auch dieses spektakuläre Jahr in Deutschland, wo es 3x3 Sterne gab. Das gab es niemals davor, niemals mehr danach. Und da, was ist hier los? Ja. Und das war schon brutal. Und hier haben wir uns aber auch super gefreut, weil wir auch nie damit gerechnet haben, dass es so schnell geht.
Ja.
Weil, und das ist auch, weil da haben, wir haben gedacht, okay, es gibt keinen Führer für Österreich, also die werden jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen irgendwie uns noch warten lassen, aber dann haben wir ja Ende 18 umgebaut oder so und dann haben wir alles umgestellt und dann war es ja, glaube ich, im März oder so und da haben wir, das war Wahnsinn.
Du machst das jetzt ja schon fast, jetzt wenn du 2019 im ersten Stern, seit über 30 Jahren bist du in dem ganzen Michelin-Guide-Thema voll nicht nur dabei, sondern maßgebend beteiligt. Du bewertest nicht.
Ich bewerte nicht,
aber man kennt das Spiel.
Ich leiste
nicht,
meinen Beitrag.
Oder? Und man kennt das Spiel ja, oder? Also das ist ja jetzt, es ist nichts, was jetzt neu ist dann für dich. Darum, glaube ich, war das wahrscheinlich der erste noch überraschender, weil aus nichts kam und irgendwie du noch gar nicht dich damit beschäftigt hast, unbedingt groß. Und jetzt weißt, kennst du deine Verkoster? Kennst du deine Tester?
Nein. Also bei Michelin tatsächlich niemand. Also ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich dann irgendwie, kannst du dich erinnern, der Anastas, was hat der für einen komischen Namen, ja? Den Namen nennen wir jetzt hier nicht. Also, ja. Und dann war es auch so, dass am Tag drauf, dann haben wir telefoniert, dass er, ja, weil ich war dann weg, ich würde es nicht vergessen, da war WM oder EM oder irgendwas. Und da war so ein Zweier zwischen eine Dame und einem Herrn, das war die Chefin Europa, Chef Deutschland, Österreich, Schweiz. Was ich nicht mitbekommen habe, keiner von uns hat es mitbekommen. Die haben ja am Tisch noch auf dem Handy versucht, Fußball zu schauen, weil England gespielt hat. Sie ist ja Engländerin gewesen. Ich weiß nicht, wer es heute macht. Und dann danach, okay, die waren da. Ja, und da haben wir gesagt, poch. Ja.
Du weißt nicht, wie die ausschaut.
Ganz ehrlich.
Entschuldigung,
nein, das ist jetzt so. Nein, absolut nicht. Ich, obwohl ich mir jetzt Gesichter sehr gut einbringen kann. Namen weniger.
Und Kappen.
Ja, Kappen sowieso, ja. Und Stimmen. Bei der Stimme habe ich ihn erkannt.
Okay.
Wenn er mich anruft, dann erkenne ich ihn an der Stimme. Aber das sind dann so auch so, ich will nicht sagen alle Weltsgesichter, das wäre fast schon negativ, also durchschnittlich, also die.
Unscheinbar.
Und das ist ja auch, glaube ich, auch, weil da gibt es mit Sicherheit auch andere Zeitgenossen in anderen Führern, die vielleicht auch sogar Wert drauf legen, erkannt zu werden, ja, wie wir wissen. Aber das ist beim Michelin überhaupt nicht so. Und ich will es auch gar nicht wissen. Und selbst wenn dann, weißt du, es kam ja auch schon mal vor, dass vom Service eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kommt und sagt, Chef, das könnten Tester sein. Das sind, und? Ja. Was passiert dann? Ja? Dann werden alle nervös. Was passiert dann? Fokus auf einen Tisch. Ja, und was ist, wenn der nebendran sitzt?
Ja, genau.
Ja, was dann? Ja?
Einfach.
Der sieht es ja auch. Und dann
aber hast du hast ja so eine Top-Truppe im Service und in der Küche.
Wir haben keine Angst. Also wir haben,
ja,
wir,
ich würde sagen, es ist ja, sicher keine. Du machst es schon so, ja, entspannt euch, macht bitte das wie jeden Tag.
Wir müssen gucken, dass jeder Teller genau dem entspricht, was wir uns vorgenommen haben und das auch professionell umsetzen. Und wir können da keine Ausnahmen oder keine, weißt du, so Spontanaktionen. Wir können ja gar keine Spontan. Was sollen wir denn machen?
Ja.
Irgendwie noch was einschieben oder sowas, was so. Ich meine, tatsächlich, dann sitzt jemand daneben, der es vielleicht tatsächlich ist. Und was denkt ihr dann?
Ja?
Nee, also bei uns, jeder Gast ist ein Tester und jeder Gast ist für uns gleich viel wert. Und deswegen fangen wir das gar nicht erst an.
Gibt's, du willst wegkommen von Michelin, gibt's für euch zwei, oder jetzt frag mal dich als erster, vielleicht gibt's für dich, kannst du dich an einen Restaurantbesuch erinnern, der dich richtig umgehauen hat?
Ich glaube, für mich weltbewegend, muss ich wirklich sagen, weltbewegend war für mich Sergio Bari in Spanien, weil es einfach gezeigt hat, dass du nicht viel brauchst, außer gut kochen zu können und ein gutes
Restaurant?
Produkt. Sergio Bari ist in der Birds 50 Best, glaube ich, Nummer 2 gerade im Moment und seit Jahren schon
Feuer
vertreten.
Kocht mit Feuer.
Der kocht über Feuer und die Präzision ist einfach unglaublich, wenn du das siehst. Das ist wirklich einfach schönes Handwerk, was der macht und da ist nichts aufgesetzt. Da ist,
aber ist es Handwerk oder ist es eher so die brutale Produktküche?
Beides.
Okay. Beides. Die Produkte sind schon outstanding.
Also ja, die Produkte sind outstanding, das würde ich gerne in Frage stellen. Ja. Aber ist es dann viel Handwerk?
Ja. Also wenn du das Restaurant hier nach Wien bringen würdest, würde es so nicht funktionieren.
Ja.
Also es lebt schon auch von der Umgebung, von den Produkten, die da in der Umgebung sind. Aber was er einfach unglaublich beherrscht, ist ja eine absolute Präzision. Es ist jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, der Service ist übertrieben krass, weil da stehen auch die Muttis drinnen aus dem Dorf und servieren.
Ja, du weißt, was ich meine.
Aber da haben sie ein paar Sachen dabei, wie zum Beispiel so ein geräuchertes Milcheis von der Büffelmilch mit einfach entsafteter roter Beete und das war brutal.
Weil es geschmacklich einfach so.
Ja, weil es einfach unglaublich gut gepasst hat.
Hochintelligente Küche.
Und es war, wenn du es optisch sehen würdest, würde ich sagen, was ist das? Das ist einfach
ein lockeres Eis. Also wenn es optisch schafft, ist, so, dann
hättest du auch machen können.
Ich kann auch was am Teller legen, ja. Hey, guck, gar nicht so schlecht.
Ja, ich glaube, das war schon.
Ich wollte dich nicht beleidigen.
Was kochst du, Maxi? So ein Salat habe ich letztens gekocht. So.
Ja, aber das kann auch gut sein.
Aber kochen und so. Okay, und aber die, was auch spektakulär dort ist, ist die Weinkarte.
Ja, ja. Das ist jenseits von Gut und Böse. Also,
du trinkst auch gerne Wein, oder?
Ja, schon.
Ja.
Und gut bepreist.
Ja.
Da wird halt getrunken dort. Das siehst das, glaube ich, auch da.
Ja, ja.
Ja, und auch wenn du die Küche siehst, du
gehst dann in die Küche. Wenn du sagst Perfektion, ist es dann geschmackliche Perfektion, einfach vom Geschmack her, wie es abgestimmt ist am Gaumen?
Ja, von den Garpunkten einfach, ne? Also die Garpunkte sind schon extrem gut getroffen, und was halt oft das Problem ist, wenn man mit Feuer kocht, dass diese Rauchnote sehr präsent ist. Und das ist halt überhaupt nicht, weil der weiß halt genau, wie lange, mit wie viel Rauch oder
welches Holz?
Ohne Rauch, welches Holz, der macht ja seine Kohle selber. Es ist schon brutal, wenn du es siehst. Und vor allem, wenn du in die Küche gehst, das ist keine Luxusküche, wo du jetzt sagst, die Küche hat jetzt 1 Million gekostet, sondern du gehst rein, das ist ein Raum, das steht
Feuerstelle.
In der Mitte.
Feuerstelle.
Rai Grill, er ein schwarzes T-Shirt. Weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Schürze oder irgendwas anhat. Ja. Drei Assistenten, die ihnen halt helfen, und das war's.
Und dann waren wir in dem Raum, wo sein Holz hat, weißt du, hat 4 verschiedene Holz. Weißt du, das ist halt schon eine Wissenschaft, was der da betreibt.
Wie ist es für dir? Das gleiche Restaurant, nein, mir fällt noch was anderes.
Ja, schon, also es gibt, also
wirklich bewegen wahrscheinlich.
Mein erster Dreiständer war, weiß ich ganz genau, 1990, das hat mich auch ein Monatsgehalt gekostet. Ich habe nicht viel verdient. Da waren wir bei die Casa Monte Carlo. Wir haben Urlaub gemacht in Italien, irgendwo extrem
billig. In den 90ern warst du dort.
Ja, 1990, ganz genau 1990.
Das war eine ganz andere Zeit noch mal.
Ja, ja, das war brutal. Da kommst du da rein, also ich hatte ja dann auch, dann musste ich noch einen Sakko anziehen und sowas und meine Jeans ausziehen oder was anderes noch anziehen. Ich wollte ja provozieren, ich wusste ja, dass das eine Kleider, eine Krawatte musste ich mir aussuchen. So.
Die haben es wahrscheinlich noch zum Verleihen gehabt.
Ja, ja, selbstverständlich.
Ach, sie haben keine Krawatte mit, wir borgen ihnen eine.
Ja, klar. Und das war schon, das war schon brutal in den 90ern oder so. Und dann später, eigentlich nur 6 Jahre später, wo ich das erste Mal im El Bulli war, das war auch für mich auch lebensverändernd. Obwohl, hatten ja schon 17 Punkte in Gumio und 1 Stern, und dann denkst du dir, okay, du bist gut dabei in dem Alter. Und dann gehst du da essen, wir sind mit dem Auto in Urlaub gefahren und eigentlich dann runter nach südlich von Barcelona mit der Fähre rüber nach Mallorca, weil damals konnte man sich auch keinen Flieger und sowas leisten. Und dann habe ich so, okay, El Bulli, dann einfach angerufen, okay, kein Thema, der Laden war nicht voll, die hatten 2 Sterne. In dem Jahr oder im Jahr drauf haben sie, glaube ich, den 3. bekommen. Und ich war da mit meiner Ex-Frau, Freundin da essen. Wir sind da reingekommen und dachten erst, okay, die sind noch gar nicht fertig. Ja, die Tische waren leer. Und war irgendwie so alles so ruhig und sowas. Also, oh, die sind noch nicht fertig, lass uns mal draußen warten. Nein, das war so. Ja. Und dann haben wir gegessen, bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich kann nicht kochen. Das ist hier ein komplett anderer Planet. Alles, was wir gelernt haben, alles, was wir gemacht haben, war alles anders. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Gar nicht mit der Molekularküche, wie es so schön heißt, sondern mit dieser Grundphilosophie, weißt du, da geht schon los, wenn du reinkommst heute ins Restaurant. Früher bist du ja in Restaurants rein und du hast, der ganze Tisch war voll mit Besteck. Du hast nichts bestellt, aber es war schon Wasserglas, Champagnerglas, Weißweinglas, Rotweinglas, das ja war schon eingedeckt, Platzteller, Blumen, was du jetzt deinen Nachbarn gar nicht mehr gesehen vor lauter Dings. Da kommst du rein, da war nichts drauf.
Plain.
Nix, ja, geil. Haben wir später in Langen gemacht und meine Frau, ach, kannst du nicht machen. Ich sage, warum können wir das nicht machen? Wir machen es einfach. Ja. Und also somit hing es an und einfach das
was wie
das
war das für, ja, circa? Ja.
96 war das.
96.
96, will ich nicht vergessen. Und dann hatte ich das große Glück als Ausländer, also als Spanier, dass ich da gut aufgenommen wurde, dann später auch mit ihm in Kontakt hatte. Ich war im Taller bei ihm. Ich habe jetzt wieder in Barcelona bei Oriol haben wir getroffen. Mhm. Der war damals so sein Kreativchef. Der war jetzt vom Disfrutar. Und wir kennen uns auch schon ewig. Und so habe ich dann auch einen Zugang gehabt, weißt du? Und auch mit, die Bücher waren ja auf Spanisch. Ja. Das hat mir geholfen als Spanier. Endlich hatte ich jetzt mal als Ausländer mal
Vorteil.
Ja. Und dann war es auch meine Küche. Was ist dein allererstes Buch, die mediterrane Küche, was mich fasziniert hat, dann damals schon, also bevor es molekular wurde, fand ich das schon großartig, diese Mari Montagna Sachen. Und dann habe ich mich das erste Mal so wirklich mit meiner Herkunft, mit meiner Region, mit meinem Land und mit der neuen Küche auch angefangen, intensiv zu beschäftigen. Für mich war das so eine wo komme ich her? Weißt du, für mich war das so, also ähnlich was ihr jetzt hier habt natürlich mit der Regionalgeschichte und mit den Produkten und so, was großartig ist. Aber ich habe eine andere Herkunft. Ich habe eine andere Historie, weißt du? Ich habe eine komplett andere...
Gab es ja auch zu Hause, wahrscheinlich was anderes zu essen, oder?
Natürlich,
ja. Das ist ja logisch, andere Gewürze. Das ist ja...
Ja, also bei uns gab es...
Was ja schön ist. Also diese
Fisch, weißt du, das war bei uns Standard. Weißt du, ein Seeteufel gebacken oder die Sardinen oder, ich meine, als Kind geht dir das irgendwann mal, wird es zu viel, weißt du, willst du auch mal...
Schnitzel.
Ja, aber meine Mutter hat
und da wirklich... Wirst du bitte.
Ja.
Wirst du mit Ketchup? Ja. Und wenn ich jetzt frage nach der, in der jüngeren Vergangenheit, hatte ich da jetzt, oder die letzten 12 Monate, gab es so ein Restaurant, was dich...
Ich fand auch das Cebari fand ich schon großartig.
Warst du zusammen?
Ja, cool. Das fand ich schon großartig.
Warst du nur zu zweit oder in einer größeren Gruppe?
Nee, wir waren, glaube ich, 5 oder 6.
Strohmann war, glaube ich, dabei.
Ja, das ist super, wenn es ein paar Leute sind, dann kannst du auch mehr Flaschen probieren und trinken.
Oh, wir haben viel getrunken.
Ausreichend.
Ja, viel.
Nicht zu wenig. Wie kochst du privat eigentlich? Kochst du anders wie im Restaurant? Kochst du privat überhaupt?
Ja, klar.
Also, wenn man viel kocht, können wir vielleicht einfach nicht kochen.
Meine jetzige Freundin ist halbe Philippinerin, deswegen kochen wir im Moment sehr viel mit Reis und sehr asiatisch.
Also asiatisch ist ja grob. Sie als Philippinerin wird er wahrscheinlich erklären, bitte sag nicht asiatisch. Das kann man ja genau definieren. Sehr viel genau definieren.
Mittlerweile wird da so viel vermischt und so viel...
Also die vermischt es auch da.
Ja, klar. Also so Fried Rice unter der Woche ist eigentlich immer Pflichtprogramm. Aber am Wochenende isst man dann schon gerne österreichisch. Da gibt es schon mal einen Schweinsbraten oder einen Schnitzel.
Das kochst du auch selber?
Das koche ich selber. Okay. Ja. Außer Sonntag. Sonntags, da gehe ich essen.
Wo gehst du immer hin?
Ein Lieblingswirt, Stockerwirt.
Auch sehr gute Weinkarte.
Ja. Flo, lange Leber, auch sehr, sehr gut.
Bist du hier im Stadtrand zu Hause?
Ja, also ich wohne in Floridsdorf und ja, die haben auch super Wirtshäuser in Stammersdorf draußen. Und ich muss sagen, privat gehe ich am liebsten in Wirtshäuser. Das ist für mich einfach gute Flasche Wein, ein, zwei coole Gerichte und ja.
Ja, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, gell?
Das ist so
das mein... Ist zurück, also es gab schon immer recht coole Wirtshäuser, die coole Karten haben. Wenn ich so Solomar denke oder so.
Ne?
Ja, es ist richtig neu, aber wenn ich so Solomar denke, gibt es schon ewig, der Weinkarte, Wahnsinn, kriegst super Krammigdell. Ja. Das ist auch schön.
Der Stein im 10. auch super.
Ja.
Absolut.
Auch tolle Weinkarte.
Ja. Wo gehst du am liebsten hin? Oder gibt's wo?
Mein Lieblingslokal, muss ich ganz ehrlich sagen, ist außerhalb von Wien. Wir leben ja in Klosterneuburg, also es ist nicht so weit zum Flo. Ja. Sonntagnachmittags, also so spätes Mittagessen, frühes Abendessen ist immer perfekt. Hier in der Stadt, Restencheck natürlich, ja. Cordon Bleu sogar beim Cordon Bleu.
Du hast
sogar das auch eigentlich immer Cordon Bleu. Immer irgendwas vorweg und dann eigentlich immer Cordon.
Du isst vorweg ein Cordon?
Nee, vorweg irgendwann mal schauen, was er so.
Ja, jeder wie er möchte.
Aber beim Flo ist es zum Beispiel immer die Zunge. Das Zünglein. Immer. Vorweg, immer. Das ist wurscht. Ja,
die ist also immer.
Ja. Ich bin da, wenn du den ganzen, normalerweise die ganze Woche immer so mit diesen ganzen und bin da eher einfach gestrickt.
Ja.
Und wenn ich privat koche, also wenn ich zu Hause koche, koche ich Reis, also halt die spanische Version.
Ja.
Ich habe das große Glück, dass dann immer abends so am Wochenende immer noch Carabineros, Jakobsmuscheln und so was übrig bleiben.
Wie heißt halt nochmal der Reis in Madrid? Das ist nicht, es ist keine Paella, sondern das ist eher so ein bisschen angebraten.
Naja, das heißt bei uns Arroz einfach, nur Reis und das wird dann...
Das kratzt ein bisschen runter so.
Das kratzt, ja, aber das schmeckt super geil.
Na, weil ich ja, das ist super.
Ja, ja, klar.
Ich war gerade in Madrid, das war fantastisch.
Ja.
Arroz also heißt es, einfach.
Einfach nur Arroz.
Ja. Gibt es sowas in Wien eigentlich, wenn ich schon da habe? Ist perfekt.
Nee, ich glaube nicht.
Das Reisfleisch vom Lucky Mats.
Ja.
Wer kennt es nicht im Wirtshaus?
Von Marco,
jeder Sonntag, jeden Sonntag.
Vom Großvater.
Ja, das ist...
Ist schon geil.
Ich glaube, Lucky macht wenig Sachen, die nicht geil sind.
Ja, das stimmt.
Bei dem ist immer sehr geil.
Das ist einer von der Intuition her und ist einer der großartigsten Köche, wo ich so, der macht so einfach aus dem Bauch heraus. Das meine ich gar nicht jetzt, Lucky, ich meine nicht den Bauch, sondern einfach so seine Intuition, was ist da Emotion, das ist unfassbar. Der ist einfach von Haus aus Koch.
Der isst gerne.
Aber das ist die Grundvoraussetzung.
Ja.
Ich würde auch niemals, weißt du, so ein Never Trust a Skinny Chef, ja, das ist auch so ein Ding, wenn einer nicht gerne isst, dann kann er auch nicht kochen.
Muss man das auch sagen. Jemand, der nicht gerne trinkt, den kannst du nicht vertrauen. Also ich trinke ja auch gerne einen Wein, also weil ich gerne einen Wein trinke, aber dann muss der was empfehlen, was er selber gerne macht.
Ja, das ist ja keine Leidenschaft, sondern das ist einfach nur ein Job, weißt du, oder du machst. Aber du musst ja das, was du tust, musst du auch leben.
Die Emotionen kriegst du sonst nicht
hin. Nee, das prägt dich ja auch, das entwickelt dich ja auch weiter. Ja, das ist ganz wichtig. Also du musst jetzt nicht irgendwie zu viel von allem, ist auch nicht gut, aber das ist ja in der Welt.
Zu viel von allem ist immer schlecht.
Ja.
Zu viel ist immer schlecht. Die Balance.
Dosis macht das Gift.
Jetzt haben wir die Lebensweisheiten drin.
So, jetzt haben wir eh genug.
Meine Lieben, danke für das sehr erfrischende Gespräch. Also Erfrischendes gibt es zum Abschluss nämlich auch noch. Es gibt ein Bier. Also ein Bier mit Champagnerhefen vergoren. Kennst du das, Fecko? Stiegelgut Wildshut. Das war der Stiegelbrauerei, eine eigene Spielwiese an der Grenze zwischen Salzburg und Österreich. Das ist super zum Essen, gell? Falls du mal nach in Westen fährst. Der Koch, der Steffen Siegel, wirklich sehr gut.
Cool.
Die haben eigene Rinder auch. Ja. Das Gemüse bauen sie alles selber an. Das ist wirklich einfach einen gemütlichen Besuch am Wochenende, würde ich sofort unterschreiben.
So muss das doch sein, ne?
Und ist ein Bier mit Champagnerhefen vergoren, Flaschen vergoren.
Cool. Schön interessant. Wir suchen jetzt auch eine Alternative zum Fassbier, was aus der Flasche. Weil wir, was ist so ein ganzes Fass? Wir sind halt kein Bierlokal.
Das ist echt ein Problem, gell? Das ist vielleicht bei Kaffeemaschinen auch ein Problem, aber das geht mit Personal noch ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, klar.
Also, da trinken zu mir, aber Bierfass ist halt, das kann nicht das ganze sein, das Personal.
Ja, und das wird auch nicht besser, wenn es so lange dauert, weißt du, wenn so lange, und wenn die Leitung so lang ist und so weiter. Und dann suchen wir wirklich tatsächlich, also eins aus Spanien, weil ich ja Spanier bin, wir werden wahrscheinlich aus Granada eins nehmen, das Alhambra, mit denen sind wir schon in Kontakt und dann brauchen wir noch ein richtig cooles aus Österreich. Ja.
1600 Blech.
Auch geil. Hey, meine Lieben, vielen Dank für dieses sehr erfrischende Gespräch.
Ich sag danke.
Flecko, cool. Gratuliere zu 12 Jahren Restaurant Amador. Einerseits, das ist ja mal, es ist absolutes Top-Niveau, 12 Jahre, da von der Pike bis zum Sous-Chef.
Hat Spaß gemacht, war cool.
Ich freue mich richtig auf Schweinsbraten essen bei dir im Sommer. Wie heißt das nochmal?
Stuttnerhof. Alle vorbeikommen, wir brauchen übrigens noch einen jungen, motivierten Sommelier. Also falls jemanden kennt, der jemanden kennt.
Bin immer jung und immer motiviert. Nein, ich bin so motiviert. aber ja, cool. Ihr habt gehört, es suchen einen Sommelier. Ich habe heute mich gefragt, ob ihr einen Sommelier sucht.
Ja, wir bauen einen Weinkeller auf.
Und alle Hörer und Zuhörer und Zuhörerinnen. Hey, voll wichtig.
Ja.
Stuttnerhof, bei Wien.
Bis am Berg.
Perfekt, das ist ja, kann man sogar mit der Öffis hinfahren, oder? Geil. Aber das ist gut, dass ich es auch weiß, habe ich am Radar.
Ja.
Juan, willkommen zurück, dass du jetzt wieder Vollgas gibst. Ich freue mich auf die nächsten 6 Jahre mit dir.
Ich war jetzt weg, ja?
Weg. Ich komme mal zu einer Ausstellung.
Ja, komm mal.
Wenn ich es mitkriege, voll gern sogar wirklich.
Danke, du bist doch in Salzburg, oder?
Ich bin in Salzburg, ja.
Dann fahr da rüber nach Wels.
Nach Wels?
Ja.
Du, das wäre das auch von nebenan. Ja. Sonst würde ich mir freiwillig von Salzburg nach Wels fahren. Wie lange geht die Ausstellung?
Bis Mitte Juni.
Mitte Juni?
Bis Mitte Juni, 2 Monate, ja. Aber das ist ein beeindruckendes Museum, also Wahnsinn.
Das mache ich wahrscheinlich Anfang Mai. Mache ich sicher, danke.
Bist du kunstaffin?
Ich habe voll Interesse. Ich habe nur das Problem, was mir mein Freund auch sagt, das ist, was Leute beim Wein haben, dass ich ab und zu in so Galerien mich nicht reingehen traue, weil ich das Gefühl habe, ich weiß zu wenig.
Ja, aber das ist doch gut so.
Ja, eher, aber ich traue mich da nicht reingehen. Das ist dann zu meinem besten Freund schon, wenn jetzt dann, und jetzt weißt du, Maxi, wie es manche Leute mit Wein geht. Dass die dann wieder so die Distanz davor haben, dass sie was Falsches sagen.
Ja,
dann würde ich nur reingehen und sagen, hey, ich würde voll gern schauen und bitte kannst du was erklären, weil ich kenne das jetzt, das Bild jetzt einfach gerade nicht.
Ja. Und aber oft einmal ist es cool, wenn man gar nichts drüber weiß. Ich habe nie was gewusst. Dann bin ich mit dem Chef immer in so Museen gegangen.
Und du hast auch wen braucht, oder? Ja. Du hast wen braucht, der die Nummern hat. Ja. Das ist ein bisschen schade. Und wir haben da Galerie in Salzburg, die Elektrohalle Romberg. Mhm. Super Bursche.
Ich finde es auch super Kombi, wo wir im Echebari waren wir dann in Bilbao, waren am Guggenheim. Da war eine großartige Ausstellung von der Frankenthaler, von der Helen.
Mhm.
Und das ist schon, was du das bewegt dich. Also,
da ist immer cool, kulinarische Kunst. Das sind die Grundpfeiler unserer Gesellschaft.
Ja, absolut.
Getränke, Essen, Kunst und Musik.
Ja, genau. Ja,
das dann ist schöner wird es was nicht mehr.
Wer braucht es?
Sex. Das geht eben immer allen mit.
Mein Herr, meinst
du? Ja. Schon, oder?
Ja, aber das ist das Einzige von den ganzen, worauf du verzichten könntest.
Auf Sex?
Ne, wenn du jetzt Essen, Trinken und Kunst und Musik nimmst. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Nein, ich
rede gerade im Kopf von Kragen.
Also ich würde das schon gerne auch
nein, ich glaube, das. Also im Rahmen oder im Umfeld von Kunst, Musik, Essen und Trinken ist Sex dann am schönsten. Lass es ihm mal so sagen.
Das klingt etwas hedonistisch, was ich da spreche. Aber
so. Ja, aber das so ist auch die Welt am schönsten eigentlich. Habe ich jetzt was Böses gesagt?
Nee, oder? Hat irgendwas Böses gesagt?
Mhm.
Das schreiben, oder?
Ja,
das sind schöne Abschlussworte.
Ja.
Das Sovienna bietet sich dafür super übrigens an. Das sind sehr geräumige Zimmer, entweder hell oder dunkel, wie man es mag.
Das ist ein Stundentarif oder was?
Ja, weiß ich nicht, ich habe keine Stundentarif, aber es ist Platz hier. Gibt eine Couch. Ja. Es gibt Gläser.
Für alles
es gibt eine Aussicht.
So aus jetzt. Aus
ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag oder Vormittag oder Abend, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich verabschiede mich von dir, Juan. Dankeschön.
Danke, dass
ihr da wart. Danke, dass ihr da wart. Danke für dieses sehr unterhaltsame Gespräch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bussi und Papa.
Was da ist.
Kalk und Kegel, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelierie, der Wahnsinn. Jetzt kannst du nochmal sehr
was sagen. Hast du das auswendig gelernt, oder?
Ich hab's schon ein paar Mal schon gesagt. Anfangs stotter ich immer. Dankeschön, pfiat euch.
Tschüss. Servus. Danke.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Alma. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.